Manchmal laufe ich ja auch in Pyjama rum auf TikTok oder auch im Sportzeug. Ich glaube, dass die Welt, auf die wir zusteuern, braucht Haltung. Die Chefin tanzt immer mit, das war auch wichtig. Und wenn Sie da in die Analysen reingehen, dann sehen Sie beispielsweise, dass die ganze Welt dieses Video angeguckt hat. Es ist tatsächlich so, dass mittlerweile 5-8% unserer Gäste zu uns kommen und bei uns übernachten, weil sie unsere Tänze gesehen haben, weil sie unser Hotel-Wiki gesehen haben. Dann denke ich mir irgendwas aus und denke, was hatten wir denn noch nicht? Und dann schreibe ich sozusagen mir ein ganz kleines Skript, weil ich sage, was muss ich denn jetzt sagen? Und dann wird es innerhalb von 5 Minuten gedreht, alles übrigens mit meinem Handy, dass wir beispielsweise über Führung sprechen, über Werte sprechen, über Nachfolge sprechen, über Resilienz sprechen. Ich glaube, dass man heutzutage auch als Chef, Chefin eine Personenmarke bedienen muss, 2 bis 2,5, 3 Stunden pro Tag. Ich glaube, eine Herausforderung für mich persönlich ist natürlich, nicht zu viel zu machen, nicht zu sehr darin zu versinken, mich auch dann mal abzugrenzen und das Ding mal auszumachen. Das kann ein inhaltlicher Post sein, der gut, sehr gut läuft oder auch was sehr Lustiges, Amüsantes. Also ich kann da gar nicht so ein durchgängiges Muster erkennen.
Sie ist Familienunternehmerin in 4. Generation in einem 5-Sterne-Hotel in Heidelberg sowie Managementberaterin in einem von ihr selbst gegründeten Unternehmen in Berlin. Sie macht ernste politische Ansagen auf LinkedIn zur wirtschaftlichen Lage, über die Hotelbranche, über Familienunternehmen und ist zu diesen Themen eine gefragte Interviewpartnerin in deutschen Leitmedien. Sie informiert in ihrer Reihe Hotelwiki mit einem Quäntchen Humor über Regeln und Wissenswertes. Sie tanzt mit Mitarbeitenden in TikTok-Videos. Wenige andere im deutschen Gastgewerbe stehen so für Erneuerung und Veränderung wie Dr. Caroline von Kretschmann. Dafür hat sie bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten, etwa als Hotelier des Jahres, den Role Model Award als Familienunternehmerin oder die Ernennung zur Ehrensenatorin der Universität Heidelberg. In dieser Episode möchte ich mit ihr darüber sprechen, wie sie diese vielen verschiedenen Facetten miteinander verbindet, welche Ziele sie verfolgt und wo sie ganz persönlich ihre Schwerpunkte setzt. Hier ist Kerstin Hoffmann mit Social CEO, dem Podcast für Top-Manager, Führungskräfte und alle, die sie unterstützen und begleiten. Ich bin Kommunikations- und Strategieberaterin. Hier teile ich mit Ihnen Erfahrungen und Einblicke aus Praxis, Forschung und genauer Beobachtung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörende. Herzlich willkommen, liebe Frau von Kretschmann.
Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr über Ihre Einladung und auf das Gespräch, Frau Hoffmann.
In der Einleitung habe ich schon gesagt, von der politischen Ansage in einem Leitmedium zum Tanzvideo auf TikTok, von der Familienunternehmerin zur Vorreiterin in einer veränderten Unternehmenskultur, dass Sie mal in der Hockey-Jugendnationalmannschaft gespielt haben, hatte ich noch gar nicht erwähnt. Dabei könnte ich jetzt noch eine ganze Weile fortfahren und hätte längst nicht alle Aspekte genannt. Darum frage ich lieber gleich, wie bringen Sie das alles unter einen Hut?
Also Frau Hoffmann, ich glaube, dass es tatsächlich so viele Menschen gibt, die so viel mehr noch unter einen Hut bekommen als ich. Ich denke dann immer an unsere Kolleginnen und Kollegen, die Kinder haben zu Hause und trotzdem bei uns so mit Leidenschaft und Hingabe ihren Dienst erfüllen. Deswegen ist es gar nicht bei mir so im Gefühl, dass es so wahnsinnig viel ist. Und um Ihre Fragen zu beantworten, ich glaube, vieles liegt auch daran, dass ich das, was ich mache, und es ist tatsächlich sehr vielschichtig, wirklich liebe. Und ich glaube, wenn man liebt, was man tut, dann bekommt man da unheimlich viel Energie und unheimlich viel fällt einem ein. Und vieles fällt einem dann auch leicht. Und vieles kann man dann auch parallel machen. Und ich glaube, das ist ein Erfolgsfaktor, warum so vieles parallel laufen kann bei mir. Und das andere ist auch, das muss ich auch sagen, dass es sich sehr befruchtet, was ich mache. Also das, was ich im Hotel erlebe, beispielsweise bei uns im Unternehmen, hat sehr viel Auswirkung auf das, was ich zum Beispiel in den sozialen Kanälen poste oder in einem Artikel erwähne oder auch das, was ich in der Verbandsarbeit höre, fließt dann wieder in bestimmte Aussagen ein. Und dieses sich gegenseitig Befruchtende hat irgendwas Spielerisches auch. Also man ist dann im besten Sinne auch im Fluss und dann kriegt man sehr vieles unter.
Und auch sehr viel Resonanz, ne? Auf LinkedIn haben Sie knapp 25.000 Follower, auf TikTok fast genauso viele, ziemlich genauso viele. Und Ihr neuestes Tanzvideo, ich habe jetzt vor ein paar Tagen reingeguckt, hat schon auf rund 2 Millionen Views gebracht. Sie sind bundesweit bekannt durch Interviews und Auftritte in der Süddeutschen Zeitung, dem Handelsblatt, RTL, Dreisat, NTV. Auch Maybrit Illner hat Sie schon 2-mal zugeschaltet. Was meinen Sie denn selbst? Was sind für Sie die wichtigsten Medien? Haben Sie einen zentralen oder wichtigsten Kanal für sich selbst?
Also tatsächlich bin ich sehr aktiv auf den sozialen Kanälen, selber mit meinen Postings oder auch mit unseren Tänzchen oder mit unseren Serien, die wir im Hotel machen. Zum Beispiel die Hotel-Wiki-Folge, so angelehnt an Hotel-Wikipedia oder Wikipedia, erklären wir einfach Benimmregeln im Hotel, sehr humorvoll auch. Ich würde gar nicht sagen, dass es ein Wichtigstes gibt. Die sozialen Kanäle sind sehr wichtig für uns, aber auch die Zeitungen, auch Fernsehen ist wichtig. Da kommt man natürlich nicht so häufig rein. Aber es wird immer noch sehr viel geguckt, auch wenn die jungen Menschen fast kein Fern mehr schauen. Aber es ist doch so, dass viele Menschen reagieren, wenn Beiträge beispielsweise, wie der, den Sie angesprochen haben bei Maybrit Illner, wo ich zugeschaltet war, während der Corona-Zeit, da gab es schon eine unglaubliche Resonanz. Und für uns sind alle Kanäle wichtig. Und wir merken, wenn wir auch einen redaktionellen Beitrag in der Zeitung haben oder einen Fernsehbeitrag, dass wir dann schon sehr große Resonanz bekommen. Und deswegen müssen wir die auch bespielen.
Wenn man jetzt mit Führungskräften, mit CEOs über Social Media spricht, dann sagen die immer, nee, TikTok auf keinen Fall, da sieht man ja nur Tanzvideos und dieses Vorurteil muss man erstmal abbauen. Jetzt machen Sie aber ausgerechnet Tanzvideos auf TikTok. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Das ist ja schon fast Meta irgendwie, ne? Wie sind Sie denn darauf gekommen?
Also, eins muss ich vorweg noch sagen, dass der Kanal TikTok nur für junge Menschen ist, die irgendwelche Tanzvideos sich anschauen, ist nicht der Fall. Also ich bin mehr zufällig drauf gekommen, weil ich einfach sehr gerne auch die neuen Medien nutze und alles dann auch mal ausprobiere. Ich schaue dann einfach mal relativ neugierig rein, probiere was aus und schaue, was passiert. Und ich habe festgestellt, dass auf TikTok eine sehr große Resonanz erfolgt auf das, was wir machen. Und ich ja wirklich in kürzester Zeit von null auf, es sind nicht ganz 25.000, ich glaube, es sind knapp 24.000 Follower gekommen bin, ähnlich stark wie auf LinkedIn. Das sind meine persönlichen beiden stärksten Kanäle. Und wir haben ja sowohl unsere Unternehmensmarke als auch die Personenmarke, die sich gegenseitig auch unterstützen und befruchten. Und ich bin auf das Tanzen gekommen tatsächlich, oder wir sind auf das Tanzen gekommen während der Corona-Zeit. Wir sind ja quasi von 100 auf 0 abgebremst worden. Damals beim ersten Lockdown der Corona-Zeit war für uns eine wirklich existenzielle Krise, die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg für unser Unternehmen. Uns gibt es ja schon 160 Jahre. Und dann haben wir versucht, Dinge zu tun, um wieder in eine Selbstwirksamkeit zu kommen. Also nicht, um depressiv zu werden und zu jammern, sondern zu überlegen, was können wir mit dieser Situation, die wir in bestimmten Grenzen eben jetzt auch akzeptieren müssen, tun, um selber an unsere Resilienz anzuschließen. Und dann war ich gerade in dieser Zeit eben suchend auch auf TikTok und auf Instagram und auf Pinterest und auf diesen ganzen Kanälen unterwegs und habe dann gesehen, dass da solche Challenges stattfinden und habe gedacht, Mensch, das könnte doch auch was für uns sein. Und ich habe eine gewisse Affinität auch zu Musik und darüber kann man ja auch sehr viel transportieren. Und dann habe ich ganz spontan meine Kolleginnen und Kollegen gefragt, hat nicht einer Lust, an einer dieser Challenges teilzunehmen. Und das war unsere erste, das war diese Forget-Me-Nuts-Challenge, die damals, wie das immer so schön heißt, viral ging. Und dann haben wir ein, zwei Mal geübt und dann haben wir gesagt, Mensch, das ist doch lustig, das posten wir jetzt mal auf Instagram und auf TikTok. Und es hat eine unglaubliche Resonanz erzielt. Ich glaube auch deshalb, weil es so untypisch war, weil wir ein Fünf-Sterne-Haus sind, ein klassisches Grand Hotel, ein Luxushotel. Und damit verbinden viele ja auch eine Steifheit und eine Abgehobenheit. Und wir wollen in unserem Betrieb bewusst auch Muster brechen und Schwellenangst senken. Und deswegen haben wir gesagt, das passt doch total dazu und das machen wir jetzt einfach. Und das hat es geschafft, dann auch in Zeitungen zu kommen, in Newsletter reinzukommen und dass die gesagt haben, Mensch, guck mal, was die da in Heidelberg machen. Und die Chefin tanzt immer mit, das war auch wichtig offensichtlich. Und dann hat sich daraus so eine Serie entwickelt. Und jetzt, glaube ich, wir haben mittlerweile schon mindestens 20 solche Dance-Challenges. Mittlerweile kommen auch die Gäste und wollen mit uns tanzen. Also einer hat kürzlich gesagt, der Tanz ist das neue Selfie. Und einer dieser Tänze ist tatsächlich auf TikTok fast 2 Millionen Mal gesehen worden. Sie haben es gerade erwähnt. Es hatten, glaube ich, über 6.000 Kommentare, über 6.000 Mal selber nochmal geteilt, eine Abspielzeit von, ich glaube, 8.500 Stunden. Das ist fast ein ganzes Jahr, 24 Stunden. Und dieser ganze Clip hat, glaube ich, 30 Sekunden gedauert. Und wenn Sie da in die Analysen reingehen, dann sehen Sie beispielsweise, dass die ganze Welt dieses Video angeguckt hat. Also Deutschland nur 20%. Das war ganz viel in Amerika, ganz viel in Brasilien. Und was ich noch viel, viel interessanter finde, die Aufschlüsselung nach Altersgruppen. Und die Gruppe mit 45%, glaube ich, die dieses Video am meisten geguckt hat, waren die Zuschauer über 55 Jahre auf TikTok. Und jetzt abschließend, es ist tatsächlich so, dass mittlerweile 5-8% unserer Gäste zu uns kommen und bei uns übernachten, weil sie unsere Tänze gesehen haben, weil sie unser Hotel-Wiki gesehen haben, weil sie uns auf den Social-Media-Kanälen folgen und sagen, wir müssen uns dieses Hotel doch mal angucken, weil irgendwie ist es was Besonderes.
Der TikTok-Algo ist ja, der lernt ja sehr schnell. Ich kann es ja an dieser Stelle gestehen. Mir zeigt er tatsächlich auch immer Tanzvideos. Ich gucke mir die immer an. Ich übe dann heimlich, aber ich würde mich nie trauen, mich vor eine Kamera zu stellen. Das ist auch, glaube ich, gut so.
Aber auch das ist einer unserer Erfolgsfaktoren, weil die Menschen auch sagen, wissen Sie, Frau von Kretschmann, A, ist es natürlich mutig, dass Sie das machen, dass Sie sich vor eine Kamera stellen und da rumtanzen, obwohl Sie es gar nicht können, in Anführungszeichen. Also es ist übrigens auch ein Erfolgsfaktor, warum wir so viel machen können, ist, dass wir in der Hinsicht keine Perfektionisten sind. Ich sage immer, es ist das, was wir auf TikTok, LinkedIn oder auch Instagram posten, ist perfekt imperfekt. Also das folgt keinem großen Plan, das wird nicht stundenlang geübt, das wird nicht vorher choreografiert, sondern häufig passiert es so, dass ich durch das Haus laufe und plötzlich irgendwas sehe und denke, ach, das wäre doch jetzt lustig, wenn wir das machen. Und dann rufe ich eine Kollegin oder einen Kollegen dazu und sage, kannst du das mal kurz filmen oder wollen wir das mal kurz filmen? Und dann wird es noch am Tag irgendwie mit wenigsten, geringsten Mitteln bearbeitet, also noch ein bisschen Text dazu, bisschen Musik unterlegt, alles natürlich mit dem Handy und dann gepostet. Also es ist alles andere als Hochglanzbroschüre, sondern es ist sehr authentisch, wenn man das Wort authentisch da benutzen will überhaupt. Aber das macht den Charme aus. Und das ist das, was so ankommt bei unseren Followern, die uns gerne sehen. Es ist sympathisch, humorvoll, spontan und ehrlich, in Anführungszeichen, weil es ist nichts gestellt.
Also Sie haben ja schon lustige Ideen. Wenn ich an das eine Hotel-Wiki-Video denke, wo Sie darüber sprechen, ob man andere Menschen mit aufs Zimmer nehmen darf, und das endet dann damit, dass auf Ihrem Zimmer Leute aus den Schränken kommen und unterm Bett und so. Wie kommt man auf solche lustigen Ideen?
Das kommt mir meistens unter der Dusche oder gerade in dem Moment. Und das ist tatsächlich so, dass dieser Content sehr spontan entsteht, wenn ich irgendwas sehe. Also wir haben jetzt keine Agentur, die uns dabei unterstützt, oder wir haben kein Meeting, wo wir uns überlegen, was wollen wir denn jetzt machen, sondern meine Kollegin, die Frau Joggerst, unsere Marketing- und Vertriebsleiterin, die sagt dann, Mensch, Frau von Kretschmann, wir müssen jetzt am Freitag mal wieder ein Hotel-Wiki machen, was wollen wir machen? Und dann sage ich mir, dann denke ich mir irgendwas aus und denke, was hatten wir denn noch nicht? Und dann schreibe ich sozusagen mir ein ganz kleines Skript, weil ich sage, was muss ich denn jetzt sagen? Und dann wird es innerhalb von 5 Minuten gedreht, alles übrigens mit meinem Handy, und dann hochgeladen. Und die Ideen müssen eben auch humorvoll sein, die müssen unterhaltsam sein. Also die müssen dem Zuschauer oder dem Follower irgendeinen Mehrwert bringen. Und ich komme gleich auf die andere Seite. Es sind ja nicht nur Witzvideos, die wir machen und nicht nur Tänze und nicht nur Hotel-Wikis, wo ich dann zum Teil auch im Schlafanzug auf dem Bett sitze und unterschiedliche Kissen erkläre, sondern wir begleiten das auch immer wieder, oder ich insbesondere begleite das auch immer wieder, über ernsthafte, seriöse Posts, zum Beispiel auf LinkedIn, aber auch auf Instagram, dass wir beispielsweise über Führung sprechen, über Werte sprechen, über Nachfolge sprechen, über Resilienz sprechen. Also ich möchte auch vermeiden, dass man denkt, da ist irgend so eine Ulknudel in Heidelberg, die immer wieder tanzt und immer irgendwelche Witzchen macht, sondern die Balance macht es aus. Und die ist auch spannend für diejenigen, die uns folgen, dass sie sowohl inhaltlichen Content bekommen, als auch Inspirationen vielleicht bekommen, als auch Unterhaltung. Und diese Mischung ist es, die uns da sehr besonders macht.
Und da binden Sie ja Ihre Mitarbeitenden, oder Sie sprechen ja von Kolleginnen und Kollegen ein. Und ist ja die Hotelbranche eigentlich, ich will nicht sagen eine sehr harte, aber damit so ein 5-Sterne-Hotel ganz smooth läuft, müssen ja Leute sehr, sehr hart arbeiten eigentlich. Wie schafft man es denn als Chefin, eine Unternehmenskultur zu schaffen, in der trotzdem so eine Leichtigkeit herrscht, dass die Leute auch bereit sind, bei originellen Videos mitzumachen?
Das ist der entscheidende Punkt. Also bei uns ist der Kollege und die Kollegin, Sie sagen zu Recht, wir nennen die Kolleginnen und Kollegen und nicht Mitarbeitende, weil wir deutlich machen wollen, dass wir uns auf Augenhöhe da bewegen und dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen sehr besonders wertschätzen. Und das Ganze schafft man, indem man eine ganz klare Vision hat, also das Ziel, wo man mit dem Unternehmen hin will, und eine ganz starke Mission, also den Purpose, wie er so neudeutsch so heißt, im Unternehmen. Und unsere Vision ist es, das herzlichste 5-Sterne-Hotel Deutschlands zu werden. Also nicht das profitabelste, nicht das umsatzstärkste, nicht das größte, sondern das herzlichste. Und es liegt daran, dass unser USP sind unsere Kolleginnen und Kollegen. Die machen wirklich den Unterschied im Vergleich zu anderen Hotels. Also wir haben einen herausragend zugewandten, achtsamen, herzlichen Service, den wir hier bieten. Und unsere Mission ist es, also unser Purpose, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente erleben. Das ist der Grund, warum wir hier jeden Morgen aufstehen, jeder von uns. Und das seit über 160 Jahren übrigens. Also wir haben diese Werteorientierung schon über Generationen hier im Unternehmen. Und das Besondere bei uns ist, dass es ist, dass dieser Ort, an dem Menschen glückliche Momente erleben, von uns in der Führung gesehen wird, dass das primär auch an erster Stelle für unsere Kolleginnen und Kollegen gilt. Die stehen bei uns an erster Stelle, noch vor dem Gast und weit vor dem Unternehmen. Weil wir auch wissen, dass das Gästeerlebnis nie besser sein kann als das Mitarbeitendenerlebnis. Und ich sage auch immer, das hat nichts Transaktionales, sondern wir sind wirklich aus großer Überzeugung und von Herzen wertschätzend, zugewandt, aufrichtig zu unseren Kolleginnen und Kollegen. Und das hat nicht damit zu tun, dass wir nett sind, damit die wiederum nett sind zu den Gästen und wir mehr im Umsatz machen, sondern es ist uns wirklich ein Herzensanliegen. Und diese Kultur, die noch begleitet wird von einer speziellen Unternehmensphilosophie, beispielsweise eine Vertrauenskultur, eine gute Feedbackkultur, eine gute Fehlerkultur, könnte ich jetzt noch auffächern, was da noch alles dahinter steckt. Diese Unternehmenskultur gepaart mit einer sehr speziellen Führungskultur, nämlich den Ansatz der dienenden Führung, Servant Leadership. Also wir verstehen uns in der Führung als Diener unserer Kolleginnen und Kollegen, damit die sich gesehen fühlen, gewertschätzt fühlen und sich entwickelt fühlen. Das zusammen schafft den Rahmen, dass Menschen über sich hinauswachsen können. Und das schafft auch den Rahmen, dass Menschen beispielsweise an so einer lustigen Aktion mitmachen, weil sie einfach sagen, ich bin Teil dieses Ganzen. Und es macht einfach Freude, hier zu arbeiten, und ich habe auch Lust darauf.
Sie haben schon eben gesagt, es gibt sowohl die Unternehmensmarke als auch eben Ihre Personenmarke. bezogen auf Ihre persönlichen Präsenzen, Ihre persönlichen Statements, können Sie ein bisschen was dazu sagen, welche verschiedenen Ziele, Sie haben es auf die eine oder andere Weise schon angesprochen, aber welche verschiedenen Ziele Sie verfolgen und woran Sie auch messen, ob Sie die erreicht haben?
Also das eine ist auch der Punkt Unternehmensmarke und Personenmarke. Das haben wir auch nicht aus einer strategischen Überlegung heraus gemacht, dass wir gesagt haben, so, jetzt machen wir einmal die Unternehmensmarke und entwickeln die weiter und daneben bauen wir eine Marke für mich auf, sondern das hat sich sozusagen im Prozess ergeben. Und deswegen ist es auch nicht so gewollt, in Anführungszeichen, sondern das ist wirklich ein generischer Prozess und plötzlich, bups, war sie da, in Anführungszeichen. Und diese Marken befruchten sich wirklich extrem. Und ich glaube, dass man heutzutage auch als Chef, Chefin eine Personenmarke bedienen muss, weil Menschen folgen Menschen und weniger Marken, zumindest in der Führung auch. Und diese Personenmarke, genauso wie die Unternehmensmarke, ist nicht nur in Bezug auf unsere Gäste, also auf den Absatzmarkt relevant für uns, sondern auch und insbesondere in Bezug auf den Markt für potenzielle Kolleginnen und Kollegen, also Stichwort Employer Branding. Und unsere Ziele sind sehr weicher Natur eigentlich, so wie unsere Unternehmenskultur und unsere Unternehmensphilosophie primär erstmal auch als weich angesehen werden kann, allerdings die harten Ziele dadurch erreicht. Das heißt, wir wollen unsere Unternehmenskultur und unsere Unternehmensphilosophie transportieren. Und deswegen nutzen wir unseren europäischen Hof, der für mich persönlich, ich bin ja die vierte Generation im europäischen Hof, wie ein Familienmitglied ist. Und dieser europäische Hof ist für uns viel mehr als nur ein Unternehmen. Der europäische Hof ist für uns ein Medium, um unsere zutiefst menschenfreundliche und zugewandte Haltung in die Welt zu tragen. Und das ist auch ein Ziel, was wir hier verfolgen. Also wir versuchen im besten Sinne, Menschen mit dieser Art zu infizieren, im positiven Sinne. Und das schaffen wir immer wieder. Und wir glauben eben, wenn andere Unternehmen, andere Führungskräfte auch diesen Ansatz dieser sehr zugewandten, dienenden Führung praktizieren, dass das insgesamt nicht nur für die Unternehmen, sondern insgesamt auch für die Gemeinschaft und die Gesellschaft positiv ist. Und wir messen den Erfolg daran, wenn wir möglichst viel Resonanz kriegen auf das, was wir posten, aber auch, wenn wir die Rückmeldung bekommen, wir haben das jetzt praktiziert, das kriege ich ganz häufig, Frau von Kretschmann, wir haben Sie gesehen auf Social Media, wir haben Sie in einem Vortrag gehört, wir haben gehört, was Sie geschrieben haben, wir haben den Artikel hier gelesen, wir haben den Artikel da gelesen. Und das hat mich inspiriert, bei mir im Team, bei mir in meinem Bereich, bei mir in meinem Unternehmen anders zu führen. Und das ist für mich eine wunderbare Rückmeldung, weil dann ist etwas entstanden. Und klar, wir können aber auch auf einer harten Ebene Ergebnisse erzielen, indem wir einfach sehen, ja, es kommen viele Gäste zu uns. Ja, es kommen viele Kolleginnen und Kollegen potenzielle zu uns aufgrund dieses Ansatzes. Wir leiden beispielsweise, obwohl der große Fachkräftemangel natürlich nicht nur in der Hotellerie und Gastronomie, sondern branchenübergreifend die Unternehmen belastet, leiden wir nicht so stark darunter. Also wir kriegen immer noch sehr viele gute Bewerbungen und wir können immer noch unsere Stellen in relativ kurzer Zeit besetzen. Und die meisten, die zu uns kommen, ich bin bei jedem Gespräch, bei jedem Recruiting-Gespräch mit dabei, sagen uns 95% derjenigen, die uns gegenüber sitzen, wir sind zu ihnen gekommen, A, weil wir sie vielleicht haben tanzen sehen, B, weil wir sie auf Social Media gesehen haben, aber hauptsächlich auch, weil wir uns erhoffen, in einer sehr speziellen Unternehmenskultur und Führungskultur arbeiten zu können. Und dann sagen wir diesen jungen Menschen oder auch älteren Menschen, wir sind ja auch sehr, Diversität ist sehr wichtig bei uns. Also wir haben auch, wir stellen auch Menschen ein, die älter sind als 50 beispielsweise. Also Altersdiskriminierung ist bei uns kein Thema. Bei uns ist keine Diskriminierung, je nachdem, welche religiöse Orientierung man hat, welche sexuelle Orientierung man hat, welche Hautfarbe man hat. Also wir sind sehr, sehr breit aufgestellt. Und deswegen sagen wir denen immer, seien Sie Teil auch dieses gemeinsamen Traums. So sind Sie herzlich willkommen. Und das ist der Unterschied, den wir hier, glaube ich, machen.
Ihr eigenes Auftreten, also so ihre Erscheinung ist ja nachgerade ikonisch. Man erkennt sie ja immer sofort. Der dunkle Anzug, die weiße Bluse, die dunkle Brille, das hat ja einen enormen Wiedererkennungseffekt. Aber wie viel der Privatperson Caroline von Kretschmann steckt denn tatsächlich in ihrer öffentlichen Kommunikation und wo verläuft vielleicht für sie auch die Grenze?
Es ist interessant, dass Sie das sagen. Ich habe das gestern schon mal gehört. Also, dass er gesagt hat, hat mir jemand, ein Gast auch gesagt, ich erkenne sofort, wenn irgendetwas von Ihnen gepostet wird oder in einem Artikel, weil Sie immer in diesem schwarzen Anzug rumlaufen. Manchmal laufe ich ja auch im Pyjama rum, auf TikTok oder auch im Sportzeug. Aber Sie haben recht, es hat einen großen Wiedererkennungseffekt. So war es auch nicht geplant, würde ich sagen, sondern es hat sich auch so ergeben. Aber auch das ist sozusagen eine Balance zwischen diesen sehr weichen, manchen würde sagen auch spirituellen Themen, die wir reinbringen. Und die balanciere ich auch ein bisschen mit meinem sehr strengen Äußeren, in Anführungszeichen. Ja, also auch das ist eine Möglichkeit, um Türen zu öffnen und Dinge bei Menschen zu platzieren, die mir vielleicht nicht zuhören würden, wenn ich jetzt die ganze Zeit in einem weißen Kleid mit Sandalen rumlaufen würde, jetzt mal, sage ich es mal ganz polarisierend in Anführungszeichen. Aber Ihre Frage war ja, wie viel Persönlichkeit steckt oder Privates steckt da drin? Systemimmanent bin ich ja als Familienunternehmen sowieso immer beides. Also Familienunternehmer leben ja in einem Kosmos, in der Koevolution von Familie und Unternehmen. Und da steckt immer ganz viel Privates drin in einem Familienunternehmen und auch in einem Familienunternehmer und einer Familienunternehmerin. Das heißt, ich würde sagen, 85% meiner Privatperson steckt auch in dem, was ich auf Social Media poste. Das ist relativ viel. Zugleich würde ich natürlich nicht im Badeanzug rumlaufen, privat. Ja, außer ich würde vielleicht ein Hotel-Wiki machen, wie man im Hotel-Schwimmbad schwimmt, aber selbst das würde ich nicht machen. Also es gibt Bereiche, die poste ich nicht, bewusst nicht, aber in dem, was ich poste, steckt sehr viel Caroline von Kretschmann.
Wie viel Zeit investieren Sie denn in Ihre gesamten Medien- und Social-Media-Aktivitäten? Also nicht nur in das Posten, sondern in Mitlesen, Mithören, Interaktion. Wie teilt sich das auf?
Also meine Lebensgefährtin würde wahrscheinlich sagen, zu viel. Da hat sie auch recht. Ich bin sehr viel auf den Social-Media-Kanälen und überhaupt. Also ich würde sagen, tatsächlich 2 bis 2,5, 3 Stunden pro Tag, wenn ich alles zusammennehme. Also wenn ich zusammennehme, selber zu lesen, was vielleicht gar nichts damit zu tun hat, was ich jetzt vielleicht gerade machen will, mich zu informieren, Recherche zu betreiben, bis hin zum Ideen generieren, wirklich auch produzieren der Videos, des Contents. Ich schreibe ja jeden Post sowohl vom Hotel als auch von mir selber. Also es ist dann schon auch aufwendig, weil wir eigentlich 1 bis 2 Mal pro Woche posten wollen in den Kanälen. Und wir sind eben sowohl auf Instagram als auch auf Facebook, als auch auf TikTok, auf LinkedIn, auf Pinterest, Snapchat noch nicht so stark. Aber das heißt, Sie müssen den Content auch ein bisschen variieren. Und das alles zu schreiben, zusätzlich zu unseren Newslettern, zusätzlich zu unseren Pressemitteilungen, das mache ich auch sehr gerne, weil es dadurch sehr persönlich wird und sehr authentisch. Aber wenn ich das auch noch mit hinzurechne, plus dann den Umgang mit den Posts. Also wir haben ja zum Teil, Sie haben es erwähnt, Posts, die gehen wirklich in Teilen die kriegen sehr große Resonanz. Das heißt, die werden dann 500 Mal kommentiert oder im Zweifel 1000 Mal kommentiert. Und ich antworte auch auf diese Kommentare. Ich habe jetzt unserer Marketing- und Vertriebsleiterin abgestimmt, dass sie auf Facebook und Instagram mich dabei unterstützt bei diesen Kommentaren. Und das ist mir auch schon eine große Erleichterung. Aber auf meinen eigenen Kanälen muss ich es natürlich immer selber beantworten. Und das erfordert auch sehr viel Zeit. Ich finde es auch wichtig, dass man darauf antwortet, weil jemand macht sich ja die Mühe, irgendeinen Kommentar bei uns zu hinterlassen. Und ich finde es dann auch respektvoll, dem oder derjenigen wieder zu antworten. Und das ist, dann auch sehr aufwendig. Und wenn man mal einen hat, der auch ein bisschen polarisiert, dann ist es wirklich anstrengend, weil dann kommen auch längere Texte in den Kommentaren und da muss man da auch fundiert drauf antworten. Das heißt, 2 bis 3 Stunden täglich ist es wahrscheinlich tatsächlich.
Ja, das gibt mir schon das nächste Stichwort. Sie beziehen ja tatsächlich sehr klar Stellung zu durchaus kontroversen Themen, zu politischen Themen. Sie machen da sehr deutliche Ansagen. Wie gehen Sie denn mit Kritik oder Gegenwind in Social Media um?
Ja, also es ist so, dass ich versuche, und damit fängt es an, mich zwar klar zu positionieren und auch klare Aussagen zu machen, zugleich aber immer differenziert auch zu argumentieren. Also beispielsweise auch während der Corona-Pandemie haben wir uns klar geäußert darüber, wie wir die Situation sehen, aber wir haben kein Politiker-Bashing beispielsweise gemacht. Ich versuche grundsätzlich auch immer die andere Seite zu sehen und da auch sehr balanciert zu argumentieren. Zugleich habe ich gemerkt, weil wir uns ja auch politisch äußern, dass dann der Wind deutlich härter wird und auch die Art und Weise, wie argumentiert wird oder geantwortet wird, sehr unangenehm werden kann. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben während dieser großen Demonstration, da gab es ja diese Korrektivgeschichte, als da in Potsdam dieses Miettreffen war, und da gab es ja unglaublich viele auch deutlich große und klare Demonstrationen, unter anderem auch hier in Heidelberg. Und da war es eben auch so, dass meine Eltern und ich auf diese Demonstration gegangen sind gegen Rechtsextremismus. Und es war für meine Eltern klar und für mich auch klar, dass wir da hingehen. Und dann habe ich so ein kleines Selfie von uns gemacht, wie wir da in dieser großen Gruppe wandern, und habe das dann auch gepostet mit einem, ich fand, sehr differenzierten Text. Aber da kam dann eine Welle von Kritik, so nach dem Motto, was positionieren Sie sich hier gegen die AfD, und ich werde nie mehr in Ihr Haus kommen, und Sie haben überhaupt kein Recht, eine Partei hier niederzumachen. Und dann habe ich auch immer argumentiert und habe geschrieben, dass wir uns nicht gegen die AfD positioniert haben, sondern gegen Rechtsextremismus, was vollkommen anderes ist. Wir positionieren uns auch gegen Linksextremismus. Also da machen wir keinen Unterschied. Aber das erfordert doch sehr viel Anstrengung, mit solchen Kommentaren umzugehen. Ich habe dann zum Teil auch, wir haben das auch in unserem Newsletter gepostet, lange Auseinandersetzungen mit dem einen oder anderen Gast gehabt, der dann auch gedroht hat, eben nicht mehr wiederzukommen und allen seinen Freunden zu sagen, auch nicht mehr wiederzukommen. Damit gehen wir dann um, dann ist das so. Aber mit einer habe ich eben auch, ich glaube, 5-mal hin und her ge-emailt. Wir sind da ein bisschen ins Parteiprogramm gegangen und haben argumentiert, und irgendwann muss man dann konstatieren, wissen Sie was, Sie werden mich nicht überzeugen, ich werde Sie nicht überzeugen. Wir können uns jetzt nur darauf einigen, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Aber das ist anstrengend. Aber ich finde, es ist es wert. Ich glaube, dass die Welt, auf die wir zusteuern, braucht Haltung. Und ich glaube zutiefst, dass wir Unternehmer mit unserem Netzwerk, mit unseren Kolleginnen und Kollegen, die bei uns arbeiten, mit den Allianzen, die wir auch haben, eine unglaubliche Stimme haben. Und ich glaube, wir müssen uns positionieren. Wir dürfen nicht nur zuschauen. Und da versuchen wir einfach, mit gutem Beispiel voranzugehen, auch, und das ist eine Klammer, die eben wir als Familienunternehmer, obwohl es uns nicht gut geht in unserer Branche, wir sind in einem Markt, der ist höchst renditeschwach, und wir könnten eigentlich jedes Jahr scheitern. Wir leben quasi von der Hand in den Mund. Aber wir machen das auch, wenn es ökonomische Nachteile bringt. Und das ist uns einfach wichtig.
Viel Aufwand, haben Sie gerade schon gesagt, 2 bis 3 Stunden selber am Tag. Sie haben auch gesagt, eine Agentur haben Sie nicht, aber Ihre Marketingleiterin unterstützt Sie. Wer unterstützt Sie denn sonst noch und in welchem Umfang?
Na, wir machen das tatsächlich, das ist so eine Two-Woman-Show tatsächlich bei uns. Natürlich unterstützen uns unsere Kolleginnen und Kollegen, wenn sie mitmachen, wenn sie sich auch, wenn sie selber Content zuliefern. Es gibt immer mal wieder, dass irgendein Kollege sagt, oh, das habe ich gerade gesehen unten in der Küche, oder guck mal hier das Foto von den Hausdamen. Dann nutzen wir das natürlich auch unheimlich gerne. Aber wir haben jetzt keine Agentur oder keine sonstige Unterstützung. Und das macht es natürlich sehr direkt auch. Und das hilft in der Authentizität. Und wir binden, so gut es geht, eben auch Kolleginnen und Kollegen ein, auch beispielsweise meine Eltern, die letztens hatte ich einen Post, da haben meine Eltern auch so ein kleines Tänzchen mitgemacht oder sie haben irgendwie einen Witz mitgemacht und dann hat auch einer drunter geschrieben im Kommentar, diese Eltern müssen ihr Kind über alles lieben, die machen wirklich alles mit. Also es ist dann auch sehr persönlich und auch ich merke eben auch, dass gerade meine Eltern und insbesondere meine Mutter, wenn ich was mit oder über die poste, dass das eine unglaubliche Resonanz bei den Menschen auslöst. Und ich glaube, es ist etwas, was Menschen eben auch sehr bewundernswert finden, dass meine Eltern machen jetzt seit 60 Jahren, arbeiten die in unserem Betrieb und die arbeiten noch voll mit, dass es Menschen gibt, die sich 60 Jahre so in den Dienst eines Unternehmens stellen und das aufrechterhalten. Und es ist sehr viel Arbeit. Sie haben es ganz am Anfang gesagt, ein Hotel zu betreiben, ist unglaublich viel Arbeit. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden müssen Sie Höchstleistungen bringen und Sie müssen diesen Zustand immer wieder herstellen. Und häufig wird diese Arbeit trivialisiert und nach dem Motto, wer nichts wird, wird, wird oder du hast nichts Besseres gelernt, dann gehst du halt in die Hotellerie oder Gastronomie. Und es ist eine hochkomplexe Geschichte auch, hochgradig vernetzt, sehr vielschichtig. Und deswegen setze ich mich und setzen wir uns auch immer wieder für unsere Kolleginnen und Kollegen ein, dass sie den Respekt erhalten, den sie auch verdienen. Und also sie machen auch alle mit und das oder viele von denen machen mit. Wer nicht mitmachen will, weil er sich nicht fotografieren lassen will oder weil er nicht mittanzen will, ist alles total okay. Aber viele machen mit und das ist schön.
Es fehlt Ihnen nicht an MitstreiterInnen, es fehlt Ihnen nicht an Motivation, es fehlt Ihnen nicht an Ideen. Haben Sie überhaupt noch Herausforderungen in der Umsetzung Ihrer Kommunikation?
Doch immer. Wir haben ganz viele große Herausforderungen. Und ich glaube, eine Herausforderung für mich persönlich ist natürlich, nicht zu viel zu machen, nicht zu sehr darin zu versinken, mich auch dann mal abzugrenzen und das Ding mal auszumachen. Fällt mir schwer. Das ist sozusagen eine Vorgabe, die ich mir selber gemacht habe, dass ich nicht zu sehr mich davon abhängig mache, immer wieder da drauf zu gucken. Und die Versuchung ist groß, muss man wirklich sagen, weil es natürlich immer läuft und man muss auch immer wieder was Neues machen. Und das ist etwas, was auch einen gewissen Druck erzeugt. Also beispielsweise so eine Hotel-Wiki-Folge. Wir haben am Anfang gesagt, jeden Freitag ist Hotel-Wiki-Tag, dann kommt eine neue Folge. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, boah, ich muss am Montag schon wieder drüber nachdenken, was kommt am Freitag. Und das hat mich dann schon auch unter Druck gesetzt, weil ich nicht nur Hotel-Wiki-Folgen machen kann. Ich muss ja hier natürlich auch den operativ dieses Geschäft mitführen. Und deswegen haben wir jetzt beispielsweise gesagt, wir machen jetzt nur noch den ersten Freitag im Monat. Und wir posten eben 1 bis 2 Mal pro Woche und nicht 5 Mal pro Woche. Also mich selber zu beschränken, uns ein bisschen zu beschränken, dass es nicht zu viel wird. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, man darf natürlich auch nicht langweilen. Und ich möchte verhindern, dass die Leute, die uns folgen, sagen, oh, die schon wieder oder oh, jetzt kommen sie schon wieder mit dem Nächsten. Also die Herausforderung ist eher, wie kann ich mich beschränken und nicht zu sehr in diesen sozialen Kanälen oder überhaupt in dem Thema Marketing oder Kommunikation versinken. Ja.
TikTok und LinkedIn sind Ihre wichtigsten Kanäle, haben Sie am Anfang gesagt, über Ihre viralen TikTok-Videos haben wir schon gesprochen. Wissen Sie, was in den vergangenen ungefähr 12 Monaten Ihr erfolgreichstes LinkedIn-Posting war?
In einem Jahr ungefähr. Ich glaube, im letzten Jahr war es tatsächlich eine Hotel-Wiki-Serie, in der ich bei uns oben im Spa erklärt habe, wie man einen Hotelspa nutzt und mir einen so einen alten Jane Fonda Outfit ausgesucht hat, so mit dem Stirnband, so ein Schweißband mit Schweißbändern hier und so einer sehr lustigen Hose. Das ist sehr gut angekommen. Ich glaube, das waren auf LinkedIn über 500.000 Views. Insgesamt, glaube ich, der erfolgreichste auf LinkedIn war ein Post über die Einführung von Empathie als Schulfach in Dänemark. Das hatte ich gepostet und habe gesagt, wie toll ich das finde, weil da lernt man natürlich ganz viel schon im Kindesalter über, wie erkenne ich Muster in Gruppen, über Dynamiken, über wie kann ich meine Gefühle äußern, wie kann ich in Kontakt treten. Und der ist, glaube ich, über 1,5 Millionen Mal angeschaut worden und hatte, glaube ich, über 4.000 oder 5.000 Likes. Es war auf LinkedIn das Stärkste. Aber da sehen Sie auch, es sind beide Seiten. Es kann ein inhaltlicher Post sein, der gut, sehr gut läuft. Oder auch was sehr Lustiges, Amüsantes. Also ich kann da gar nicht so ein durchgängiges Muster erkennen.
Gegen Schluss frage ich immer nach Empfehlungen. Haben Sie Empfehlungen, welchen Profilen oder Accounts man folgen sollte oder welchen Sie gerne folgen?
Das ändert sich bei mir auch immer so ein bisschen, wem ich stark folge oder nicht so gern folge. Also im Moment folge ich sehr gern Hans Gusinek. Das ist ein Professor aus St. Gallen, der beschäftigt sich auch viel mit, wie sieht die Arbeit der Zukunft aus. Ich glaube, der hat gerade auch ein Buch rausgegeben und auch viel über Purpose macht er. Der hat immer ganz tolle Beispiele, finde ich, und konkretisiert die immer sehr gut. Das finde ich spannend. Ich folge auch immer sehr gern Mirja Meckel, weil die auch so vielschichtig postet. Und wem ich auch immer sehr gern folge, ist, ich habe ja noch mal eine Ausbildung gemacht zum systemischen Berater und Coach. Und da gibt es einen Lehrer, bei dem ich einen Teil der Ausbildung gemacht habe, Professor Fritz Simon, der macht auch immer tolle Posts. Dem folge ich auch immer sehr gerne.
Zum Abschluss, was haben Sie sich ganz persönlich für 2025 für Ihre Personenmarke, für Ihre persönliche Kommunikation vorgenommen?
Das entspricht so ein bisschen von dem, was ich am Anfang gesagt habe. Das passiert sehr inkrementalistisch bei uns und ungeplant. Deswegen habe ich mir gar keine großen Ziele gesetzt für unsere Personenmarke oder für meine Personenmarke oder unsere Unternehmensmarke. Also es würde mich freuen, wenn es so weitergeht und wenn wir weiterhin so eine Resonanz erzielen, wie wir sie jetzt erzielt haben, und mal schauen, wohin es geht.
Da bin ich gespannt, und wer das sehen möchte, kann Ihnen ja folgen. Viel Erfolg und vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Es würde mich sehr freuen, wenn einige mir noch mehr folgen würden. Und ich danke Ihnen für diese Einladung, und es hat mir große Freude gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Auch Ihnen alles Gute.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Sie wollen sofort von neuen Folgen erfahren? Sie möchten noch mehr über das Thema wissen? Auf social-ceo.de finden Sie Abo-Möglichkeiten und viele weitere Informationen. Social CEO, der Podcast für Top-Manager, Führungskräfte und alle, die sie unterstützen und begleiten.